Ja, schönen Dank und guten Tag. Ich bin ganz froh, dass ich hier sein kann, weil ich das Thema spannend finde und die ganzen Projekte auch und weil ich auch das, was ich jetzt versuchen werde, die Verknüpfung noch ein bisschen enger zu ziehen zwischen der ungewöhnlichen, temporären Nutzung von Räumen und Bürgerbeteiligung, weil ich das für ein sehr spannendes Thema gerade im Augenblick auch halte. Ich rede jetzt ein bisschen auf einer anderen Ebene als bisher. Wir haben viel über ganz schöne Projekte, über spannende Räume gehört und noch nicht so viel, wie ich fand, über die Akteure. Über die will ich hauptsächlich jetzt sprechen. Und wir haben auch gehört, dass nur nach dieser Analyse von Frau Oswald nur, ich glaube, 30% der Projekte einen partizipativen Charakter haben. Und meine These wäre, und die versuche ich jetzt ein bisschen zu erläutern, dass dieser Anteil wesentlich höher ist, wenn man Partizipation ein bisschen anders versteht, vielleicht als man es bisher getan hat. Ich erkläre nur ganz kurz was zur nationalen Stadtentwicklungspolitik, weil die Überschrift ja lautet, das Bürgerbeteiligungsverständnis der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Rede dann ein bisschen über Beteiligung allgemein und versuche das dann anzuwenden auf ZZZ und auf die Zwischennutzung. Zuerst also kurz zur nationalen Stadtentwicklungspolitik. Ist schon gesagt worden, wir betreuen die im Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung. Es ist eine Initiative des Bundesministeriums, die zusammen mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden durchgeführt wird. Es ist eine Plattform, auf der eine Vielzahl von Projekten, ich glaube es sind 80 oder 90 mittlerweile, unterstützt werden. Und es gibt eine Reihe von Veranstaltungen, die durchgeführt werden, andere werden gefördert und es gibt eine Reihe von Publikationen. Es ist also ein Sammelbecken, sodass auch wenn ich jetzt über ein sogenanntes Bürgerbeteiligungsverständnis rede oder mich versuche da anzunähern, da gibt es nichts Normatives, dass der Bund sagt, Bürgerbeteiligung ist das und das, sondern es ist mehr, dass ich aus einer Sammlung von unterschiedlichen Projekten und Veranstaltungen und dem, was so allgemein auf dieser Plattform passiert ist, versuche abzuleiten, was könnte man heute unter Bürgerbeteiligung verstehen und wie kann man das anwenden auf das, worüber wir heute und morgen reden werden. Es ist also mehr empirisch und deskriptiv und ich glaube, ich bin wahrscheinlich der Erste jetzt zumindest auf Bundesebene, der das mal so versucht, wirklich zuzuspitzen. Was soll das jetzt alles eigentlich bedeuten? Was hat das mit Bürgerbeteiligung zu tun? Ich habe in diesem Teil jetzt nur ein Foto mitgebracht von dem ersten Pilotprojekt, was 2008 oder 2009, ich weiß es gar nicht mehr, unterstützt worden ist von der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Das hieß nämlich Participate, ein sehr schöner Name, der jetzt also hierzu gut passt und schon mal als Nachweis stehen soll, dass dieses Thema Beteiligung von Anfang an eine große Rolle gespielt hat. Es ging ganz konkret dann aber auf Kampnagel in Hamburg um die Beziehung von Kunst, Beteiligung und Stadtentwicklung, also etwas, was hier auch eine Rolle spielt, was aber in der Beteiligungsdiskussion vielleicht eher am Rande steht. Das traditionelle Beteiligungsverständnis. Bisher, wenn wir über Bürgerbeteiligung geredet haben, ging es immer und geht auch meiner Ansicht nach meistens immer noch um einen Bezug auf Planungsverfahren. Es gibt einen Planer, der Fragen stellt und der von Bürgern Antworten erwartet. Er wundert sich dann, dass relativ wenige Leute kommen und dass die Fragen entweder gar nicht beantwortet werden oder dass für ihn unsinnige Antworten kommen. Das ist sozusagen ein im System angelegtes Problem. Wir wissen, woher diese Bürgerbeteiligung kommt. Die ist vor 40 Jahren erfunden worden, ist auch sinnvoll. Man braucht sie auch heute noch, diese Bürgerbeteiligung an Planungsverfahren. Aber was ich versuchen will zu zeigen, ist, dass es ein Aspekt nur ist und nicht das Ganze, sondern dass das Ganze sehr viel mit dem zu tun hat, worüber wir heute hier sprechen und mit was wir uns beschäftigen. Das heißt also, so schön hatte sich der Planer das vorgestellt, und dann war er sehr überrascht, als bei Stuttgart 21 das alles ganz anders aussah, obwohl er eigentlich sehr schön beteiligt hatte. Er hatte sich an alles gehalten, was er mal so gelernt hatte. Er hat das gar nicht schlecht gemacht. Er hat Flyer gedruckt, er hat Informationsveranstaltungen gemacht. Es sind auch Leute gekommen, und trotzdem brach dann alles über ihm zusammen. Insofern ist schon für mich mit Stuttgart 21 eine gewisse Wende anzusiedeln in eine Befragung von Stadtplanung auf ihr Selbstverständnis hin. Was ist das eigentlich, was wir da treiben? Zu uns kommen die Leute nie, und ganz am Schluss merken wir erst, es wird gar nicht gewollt. Es mündet, das brauche ich hier, glaube ich, auch nicht auszuführen, sehr oft in einer Negativspirale, fehlende Information von Bürgern, soziale Selektivität von Prozessen, es kommen nur ganz bestimmte Leute dahin, und das, was sie sagen, wusste der Planer entweder schon vorher oder es interessiert ihn nicht besonders. Also diese Art von Bürgerbeteiligung macht relativ wenig Spaß auf der einen Seite, und sie wird auf der anderen Seite von den Planern dann auch selten ernst genommen. Ich schaue mal, was jetzt kommt. Also Status quo der Bürgerbeteiligung, genau, das ist, wo wir jetzt sind. Ich will gar nicht sagen, das ist jetzt natürlich etwas überspitzt dargestellt. Es gibt in ganz vielen Städten ganz gute Ansätze und ganz viele Leute, auch die diese Defizite schon erkannt haben und es anders machen wollen. Die These wäre aber, dass das nur Inseln sind. Das nennt man also, wir nennen das Inselbeteiligung. Bestimmte Fragestellungen werden intensiv mit Bürgern behandelt, ganz viele andere werden aber wie bisher von der Verwaltung oder durch Sachzwänge oder von Investoren so entschieden, und es gibt nicht eine breite Beteiligungskultur, wird das ja oft auch genannt, wo die Bürger das Gefühl haben, dass sie gefragt sind und dass sie mitbestimmen können. Inseln guter Praxis, aber keine Beteiligungskultur. Und wir haben infolge von Stuttgart 21 etwas, was die Sache in gewisser Weise verändert hat, nämlich dass die Politiker jetzt immer öfter fragen, ihr macht doch sicher eine Beteiligung. Ich habe jetzt hier mal ein Zitat von Klaus Selle mitgebracht, der das auf einer Veranstaltung von uns zum Thema Jugendbeteiligung, ein Thema, mit dem ich mich seit ein paar Jahren auch intensiv beschäftige, ganz schön dargestellt hat. Da fragt der Politiker nämlich den Planer, Sie werden doch sicher auch eine Bürgerbeteiligung, eine Jugendbeteiligung durchführen. Und Selle empfiehlt dann dem Planer zu sagen, wenn Sie mir eine Frage nennen, die für die Jugendlichen interessant sein könnte, zu der auch Sie ein Interesse an den Meinungen der Jugendlichen haben, bei der die Meinungen der Jugendlichen nicht in einem Wust anderer Gesichtspunkte untergehen und die nicht erst in 4 Jahren entschieden wird, dann gerne. So, das ist also sozusagen auf den Punkt gebracht, dass die Politik will das jetzt eigentlich. Sie hat gemerkt, Bürgerbeteiligung ist notwendig. Es ist eigentlich wichtig, dass wir das machen, damit wir nachher eine Rechtssicherheit haben, damit wir nachher auch die Leute hinter uns haben. Sie ist sich über die Konsequenzen, die das aber eigentlich haben müsste, nicht im Klaren. So, wir haben deshalb, Selle sagt dann auch, wir beteiligen uns zu Tode. Das heißt, es gibt sowas wie einen rasenden Stillstand. Es gibt immer mehr Bürgerbeteiligung. Wir bemerken das, dass es in ganz Deutschland eine Offenheit jetzt der Politik für solche Verfahren gibt. Es ist eine Steigerung der Anzahl der Beteiligungen. Ich würde aber so einschätzen, dass die große Wirkung ausbleibt, weil die Fragen immer noch von Planern gestellt werden, also weil die Richtung immer noch eine ist, die Planerfragen von Bürgern beantworten lässt. Es ist ganz interessant, dass wir Projekte, die sich mit Bürgerbeteiligung im eigentlichen Sinne beschäftigen, in der nationalen Stadtentwicklungspolitik bis vor einem Jahr überhaupt nicht hatten, weil wir die nicht für innovativ gehalten haben. Diese 70, 80 Projekte, die wir ausgewählt hatten bis dahin, haben sich immer mit ganz anderen Fragestellungen beschäftigt, weil wir gesagt haben, Bürgerbeteiligung ist irgendwie durch und da fällt keinem mehr was Neues ein und das ist so, wie es ist. Und wir haben dann auch als Konsequenz aus Stuttgart 21 letztes Jahr einen Projektaufruf gemacht und haben versucht, auch so, das stand hier unten noch, Beteiligung zu finden, Bürgerbeteiligungsprojekte an Planungsverfahren tatsächlich, die nicht eine Selbstzweckbeteiligung als politisches Alibi sind, die ganz eng ins Entscheidungssystem eingebettet sind, die also eine potenzielle Wirkung zumindest haben und die ernst gemeint sind und vielleicht trotzdem Spaß machen können. Wir hatten den Eindruck, dass die Beteiligungsdebatte bisher so verlaufen ist, dass man von oben geschaut hat, was für Beteiligungsmethoden gibt es denn, und immer wieder neue und lustige Beteiligungsmethoden erfunden hat. Das war aber ein Blick, der uns nicht so vielversprechend vorkam, weil letztlich uns dieser Balken da unten interessiert. Und wenn der gerade verläuft, dann heißt das, die Beteiligungen haben trotzdem keine Wirkung. Wir wollten eher mal von der Seite schauen, was tut sich, wie sind die Wirkungen. Und um zu so etwas zu kommen, zu einer Linie, wo die Planungsqualität ansteigt, wo sich Auswirkungen zeigen von Beteiligungsprozessen. Und wir haben dann Projekte ausgesucht, die mit solchen Mitteln versuchen, diese Kurve nach oben zu lenken. So viel nur dazu, dass dieser Bereich von Bürgerbeteiligung, der ist sehr schwierig, wenn man immer nur auf die Planungsverfahren schaut. Mein Ansatz jetzt wäre, mal aus einer anderen Richtung zu schauen, einen Perspektivwechsel zu machen. Und der wäre so, dass Beteiligung als praktische Mitgestaltung von Stadt interpretiert wird. Und in diesem Sinne haben wir von Anfang an in der nationalen Stadtentwicklungspolitik ganz viele Projekte gehabt, die sich mit sowas beschäftigt haben, nämlich selbstorganisierte Projekte von zivilgesellschaftlichen Gruppen, in denen Bürger als Akteure der Stadtentwicklung auftreten, in denen die Spielräume ausnutzen für Autonomie und für das Ausleben ihrer eigenen Kreativität. Das sind Projekte wie Initiative ergreifen. Ich sehe den Herrn Schmidt schon hinten sitzen, er wird das heute Nachmittag noch genauer vorstellen, wo es darum ging, selbstorganisierte Bürgerprojekte zu unterstützen, zu coachen, um ihnen zu helfen, von dem Stadium einer Ideenentwicklung in das tatsächliche Bauen und Nutzen von leerstehenden Häusern. Es gibt sowas wie Engagementlotsen im Stadtteil, also eine Vermittlungsstelle für bürgerschaftliches Engagement. Es sind ganz unterschiedliche Projekte. Ich habe auch mal Next Hamburg aufgenommen, wo es um eine bürgerschaftliche Ideenproduktion ging, also eine Plattform im Internet, wo die Bürger ihre Ideen transportieren konnten, ausformulieren konnten. Und ganz wieder auf einer anderen Ebene, in einer Kleinstadt in Wahnfried, hat die nationale Stadtentwicklungspolitik eine Bürgergruppe dabei unterstützt, ein Kompetenzzentrum für Fachwerkbau, ein Musterhaus sozusagen, selber aufzubauen. Also das nur, um mal zu zeigen, was das für ein Spektrum ist. Wir waren gestern in Hamburg-St. Pauli, auch einem Projekt der nationalen Stadtentwicklungspolitik, St. Pauli selber machen, wo ganz explizit versucht wird, Bürgern die Möglichkeit zu verschaffen, gegen diesen Gentrifizierungsprozess, der da abläuft, Position zu ergreifen und ihnen Mittel in die Hand zu geben. Es liegt vorne ein Stadtpilot-Spezial, der sich auch mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt, wo die Projekte nochmal genauer dargestellt werden. Stadtpilot-Spezial ist das Magazin der Pilotprojekte der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Das wäre jetzt sozusagen mein Überblick über das, was wir auf Bundesebene in dem Bereich Bürgerbeteiligung sehen. Also einmal eine Bürgerbeteiligung an Planungsverfahren, die wir jetzt mit reingenommen haben, wo ich versucht habe zu zeigen, worauf achten wir da, dass also Wirkungen entstehen durch solche Bürgerbeteiligungen. Und auf einer anderen Seite eine Art Bürgerbeteiligung, so wie ich es jetzt mal nennen würde, oder Partizipation, wo nicht mehr der Bürger von jemandem beteiligt wird, sondern wo die Bürger etwas machen Stadt selber produzieren und vielleicht die Behörde dabei beteiligen oder jedenfalls selbstständig etwas organisieren und sich so an dem Machen von Stadt beteiligen. Und mein Vorschlag wäre jetzt, zu überlegen, ob man zivilgesellschaftliches Engagement und auch Zwischennutzung nicht vielleicht als Partizipation ansehen sollte und sie zum Ausgangspunkt von Bürgerbeteiligung an Planungsverfahren machen sollte. Wenn man die Perspektive von Bürgerbeteiligung so wechselt und einmal nicht mit dem Blick der Verwaltung, sondern aus der Richtung der Stadtbewohner schaut, dann wird Beteiligung nicht so instrumentell und ausschließlich auf diese Verfahren gerichtet verstanden, sondern umfassender als alltägliche Aktivitäten, mit denen die Menschen immer schon jeden Tag an ihrer Stadt teilhaben und sie selber produzieren. Aus dieser neuen Perspektive sind Stadtbewohner dann nicht Beteiligte, sondern Co-Produzenten von Stadt. Und aus einer störrischen und oft nicht auffindbaren Zielgruppe wird ein in seinem Eigensinn akzeptierter Akteur der Stadtentwicklung. Die sogenannten Zwischennutzer tun genau dies. Sie drehen den Spieß um, beteiligen sich nicht an Planungen, die Lösungen für von Fachleuten aufgeworfene Fragen zu finden vorgeben, sondern sie werden aktiv planen und bauen selber und beteiligen die Verwaltung nur dann, wenn dies für die Umsetzung ihrer Vorhaben unumgänglich ist. Ich habe versucht, auch für mich das jetzt so ein bisschen zu klären, was das bedeuten kann für eine Planungsdiskussion. Wenn man über Bürgerbeteiligung gesprochen hat, hat man bisher immer dieses Leitermodell zur Hand genommen, also die Beteiligungsleiter, auf der jede zusätzliche Stufe eine neue zusätzliche Qualität in der Bürgerbeteiligung darstellt. Das geht also dann von der Manipulation, wo der böse Planer dem Bürger etwas unterschieben will, über Information, Beteiligung, Kooperation bis zu einer Art von Mitentscheidung. Diese Leiter hat das Problem für mich, dass sie immer aus dieser Planerperspektive gedacht wird. Also es ist immer so gedacht, dass der Planer jemanden beteiligt. Und ich hatte jetzt mal diesen Versuch gemacht, eine sechste Stufe dazuzufügen, die hieße dann Eigeninitiative und selber machen, dann käme man noch höher. Das ist aber irgendwie ein bisschen wackelig, wenn man so einen Eimer auf eine Leiter stellt. Und deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit überlegt, ob man es nicht anders machen sollte. Es sind zwei unterschiedliche Perspektiven, ganz unterschiedliche Qualitäten von Beteiligung, über die wir hier sprechen. Und es gibt so eine Unterscheidung zwischen einer invited und einer invented participation, also eine eingeladene Partizipation, das wäre jetzt diese erste, und einer invented, also man könnte sagen einer vielleicht erfinderischen oder so etwas Partizipation. Und ich finde, mit diesen beiden Gruppen ist das ganz schön dargestellt. Einmal formalisierte Verfahren, die auf die Entscheidungen des Staates zielen, und andere Beteiligungsformen, für mich eben auch Beteiligungsformen, die auf eine bürgerschaftliche Aneignung von Stadt und von Stadtpolitik zielen. Neben diese Planerbeteiligung, so kann man es vielleicht kurz sagen, treten dann engagementgestützte Partizipationsmodelle und es entsteht, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht eine Vision, die Sie aus der Praxis dann relativieren können. Es entsteht eine Vielfalt von Partizipationen und eine Vielfalt von Zugängen, die Menschen haben können, um sich in Stadtpolitik und in Stadtentwicklung einzumischen. Das sind ganz praktische Sachen. Es kann auch eine Beteiligung an Verfahren sein. Wir sehen jetzt schon seit längerem und explizit jetzt mit der ZZZ auch, dass, wenn man das so sieht, dann verändern sich auch Institutionen. Ich finde, das merkt man schon jetzt an dem Grußwort und auch an dem, was die Kollegen vorhin vorgestellt haben. Die Institutionen ändern sich und kriegen vielleicht ein anderes Verhältnis zur Einbeziehung von Bürgern in ihre Arbeit. Es entstehen neue Hybride, kann man sagen, da wäre die ZZZ sowas. Und die Grenzen zwischen kommunalem Handeln und Entscheiden und zivilgesellschaftlichem Handeln und Entscheiden werden durchlässiger. Meiner Ansicht nach geht es also nicht um ein Entweder-Oder von staatlich oder privat initiierten Beteiligungen, sondern um ein sowohl als auch. Und was da entsteht, ist nicht immer, das haben wir auch schon eben gehört, eine große Harmonie, sondern es ist ein Spannungsfeld, was natürlich entsteht. Das ist aber auch immer das Ziel von Bürgerbeteiligung, nicht den Konsens zu erzeugen, sondern Dissense klar zu machen. Das ist das Ziel immer von Bürgerbeteiligung. Und Leuten die Möglichkeit zu geben, sich qualifiziert einzubringen mit ihren Wünschen und Anforderungen, über die dann von einer legitimierten Stelle irgendwann entschieden wird. Aber dann davor müssen alle die Möglichkeit gehabt haben, sich sinnvoll zu äußern. So, und wenn man das jetzt überträgt, ich habe jetzt nochmal die Leiter genommen, so könnte man es ja vielleicht auch sehen. Also nach diesem Modell wäre nicht mehr die Verwaltung der einzige Akteur, der so eine Leiter aufstellen kann, sondern genauso gut können bei uns in den Projekten jetzt Jugendliche eine Leiter aufstellen, die machen etwas. Und je nachdem, wo sie die Verwaltung einbeziehen, manipulieren sie sie, informieren sie, beteiligen sie oder kooperieren mit der Verwaltung. Das ist also eine Leiter, die dann als Instrument mal der Verwaltung dient und mal einer Bürgerinitiative. Das weiß ich gar nicht mehr genau, was das alles bedeuten sollte. Ich bin jetzt so schön auf den Punkt gekommen, dass ich das gar nicht brauche. Vielleicht noch einmal dazu, wie ich mir die Stadt vorstelle. Also was ist die Rolle dann der Kommune oder der Verwaltung in so einem System? Das wäre eigentlich, dass die Verwaltung versucht, dieses Spannungsfeld zu nutzen. Sie wird nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, sondern sie muss ein Resonanzfeld aufbauen und öfter als bisher in diesen vielfältigen Partizipationen, also in dem, was draußen konkret passiert in der Stadt, was die Bürger da machen, versuchen, Sinn zu erzeugen für ihre Verfahren. Also sie guckt draußen, was passiert und lernt daraus. Und sie kann nicht nur aus den Inhalten lernen, wenn Leute also gärtnern wollen oder Kunst machen wollen oder Musik machen wollen irgendwo, sondern sie kann auch sehr stark, und das ist auch schon eben bei der ZZZ ganz schön angeklungen, von den Netzwerken profitieren und mit denen zusammenarbeiten. Wir haben auch in dem Stadtpilot, der vorne liegt, einen ganz tollen Bericht aus Leipzig, wo der Planungsamtsleiter oder Stadt, weiß nicht wie er heißt, Herr Gerkens, wunderbar darstellt, wie er gerade auf diese Netzwerke, auf diese Initiativen von unten, also Haushalten und solche Gruppen, die von unten entstanden sind, wie er mit denen zusammen die Aufgaben in so einer leerstandsgeschüttelten Stadt, in solchen Stadtteilen löst. Und er sagt, ohne diese Netzwerke, die eigentlich nur selber etwas gemacht haben, was sie machen wollten, wenn ich die nicht hätte, könnte ich da nichts erreichen. So, er setzt sich mit denen auseinander, die sind nicht immer einer Meinung, es ist ein Spannungsfeld, aber er arbeitet mit ihnen zusammen und schafft ihnen natürlich auch wahnsinnige Möglichkeiten, die diese Leute dann auch weiterbringen. So, als Fazit, also für mich wäre Zwischennutzung fast in den meisten Fällen ein ganz klarer Bestandteil von dieser Invented Participation, von einer erfinderischen bürgerschaftlichen Aktion, die ganz viel mit Bürgerbeteiligung an Stadtentwicklung zu tun hat. Und so etwas wie die ZZZ wäre tatsächlich in diesem Zwischenraum, das passt ja auch wunderbar zu dem Titel, weil sie in gewisser Weise natürlich zunächst jetzt mal top-down ermöglicht worden ist, also mit Geld vom Land und vom Bund, um das mal auszuprobieren. Und weil sie aber nur leben kann, wenn sie bottom-up Projekte findet und Leute findet, die was machen wollen. Also diese Schnittstelle zu besetzen und sich darüber klar zu werden, was da passiert und was gebraucht wird an gegenseitiger Unterstützung und an gegenseitigem Lernen voneinander, finde ich für Stadtentwicklung eine Zukunftsaufgabe. Und deswegen finde ich es auch sehr passend, dass die ZZZ und das, was hier passiert ist, ein Pilotprojekt der nationalen Stadtentwicklungspolitik geworden ist. So, also ich hoffe, ich habe ein bisschen gezeigt, dass das sehr viel mit Partizipation zu tun hat, wenn man Bürgerbeteiligung ein bisschen anders versteht, als nur, wie es im Baugesetzbuch steht. Und so tun wir es aber eigentlich schon immer. Ja, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, Herr Willinger. Vielleicht bleiben Sie noch hier vorne. Es gibt bestimmt Nachfragen. Da sehe ich die erste.
Toll, weil du mich gerade so anguckst. Ich habe mich gerade an die Agenda 21 erinnert. Die hat ja vor, na, jetzt auch schon wieder knapp 15, 16 Jahren, ja mal ähnliche Ansätze auch in der Stadt, in der Stadtentwicklung auch vorgesehen. Also zurück in die Städte war damals ja der große Trend und wie man sich die Stadt also wieder aneignen kann, der Mitbestimmung, die ist ja eigentlich auch nie wirklich umgesetzt worden, wenn überhaupt dann nur in wirklich in ganz kleinen Kommunen. Und sind denn nicht auch diese politischen Beteiligungsprozesse für mehr Demokratie, denken die das nicht auch alles schon mit ab oder ist es nochmal wieder extra zu verstehen?
Ja, also für mich ist es schon was anderes, also weil ich jetzt mehr aus der Stadtplaner-Sicht spreche und da ist Bürgerbeteiligung eben sehr eng mit diesen Verfahren verknüpft worden. Wenn man jetzt sagt, es gibt natürlich Stadtteilkonzepte und es gibt ganz viel Arbeit in soziale Stadtquartieren und so, da ist diese Schnittstelle eh schon in gewisser Weise vorgedacht natürlich, klar. Ich habe es jetzt ein bisschen versucht, erstmal auseinanderzuhalten, um die Idee klar zu machen, aber es ist richtig, dass man auf viele von solchen Prozessen schon aufsetzen kann, dass man bei Zwischennutzern oder Leuten, die den Raum eh schon nutzen, aber ich würde den Kleingartenverein und die Skatergruppe genauso dazu zählen, dass man diese Alltagsnutzungen als Bestandteil von Partizipation versteht, wird da schon vorgedacht worden sein, vielleicht auf einen bestimmten thematischen Ast hin. Und ich verspreche mir davon, dass weil es sowieso den Alltagsbedürfnissen der Menschen entspricht oder weil sie es eh schon machen und gar nicht erst dazu angeregt werden müssen, dass man dann nochmal eine andere Dynamik da reinbekommt. Aber wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich halt jetzt auch noch nicht.
Ja, Martin Koplin, MZC-Institut. Also ich finde das, was Sie hier vorgestellt haben, sehr erfreulich, sehr schön und das sind schöne Projekte, die haben auch alle ihre Berechtigung, aber ich finde da nicht so wirklich die Frage auf Partizipation in der Stadtentwicklung drin. Was machen Sie zum Beispiel nur als rhetorische Frage jetzt mal mit den 600.000 anderen Menschen in Bremen, die jetzt nicht zu den Kreativen gehören, die jetzt zum Beispiel interessiert sind an so Zwischennutzung beteiligen Sie oder wie gehen Sie davon aus, dass die Leute zum Beispiel, wenn jetzt die eh hoch motiviert sind, wenn was Neues entsteht, wie zum Beispiel über die ZZZ, die jetzt hier das Angebot und die Möglichkeit auch gut nutzen, was ist mit denen, wenn das abflacht, weil das erfüllt ist, weil da genügend, und es gibt ja auch hier in Bremen genügend Orte, was ist mit den ganzen anderen Leuten und die Partizipation? Also was ich so ein bisschen vermisse an Ihrer Darstellung und auch an der Art, wie Sie mit dem Begriff der Partizipation umgehen, ist, dass es so erscheint, als gäbe es überall Leute, die bunt durch die Gegend springen und nur darauf gewartet haben, dass jetzt irgendwie so sie die Leiter erklimmen können. Was ich jetzt nicht mitbekommen habe, ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas mit der Baubehörde zu tun habe, ja, dann sind die überlastet. Das heißt, ein einfachster Stempel für irgendwas braucht ein halbes Jahr. So, das ist die Realität, deutschlandweit fast. In Bayern ist ein bisschen besser. Und wenn man sich das anschaut und Sie jetzt hier sagen, Sie wollen die Bevölkerung beteiligen und stellen hier Projekte vor, die sozusagen zwar sehr schön und sehr gut sind, die aber, wenn man sie in der Breite verfassen möchte für ein Bundesland oder eine Stadt wie Bremen, also sagen wir mal so, dann müsste ich wahrscheinlich 10 Jahre auf meinen Stempel bei der Baubehörde warten, wenn die das ausführen müsste. Ne? So, weil die dann noch mehr überlastet wären. Also ich frage mich, ob das nicht jetzt schöne Sachen sind, die sozusagen künstlerisch, kulturell, ästhetisch auch von dem Zwischennutzungsbereich natürlich ganz besondere Werte hier mit einbringen, die aber eigentlich mit der Partizipation der Bevölkerung im Gesamten so gut wie gar nichts zu tun haben. Außer sie sprechen immer nur von 1%. Und was Sie auch nicht angesprochen haben, ist sozusagen die Vorgehensweise, die heute doch sehr stark diskutiert wird, übrigens auch vom Bundesinnenministerium, wo es eine Vorlage gibt, dass die Townhall-Meetings abgeschafft werden sollen oder nur noch freiwillig stattfinden sollen, zugunsten einer verpflichtenden Online, Möglichkeit, sich zu beteiligen. Also das sind die Sachen, die sind schon alle hochgradig entwickelt. Es gibt komplexe Systeme in verschiedenen so Smart City Projekten Europa und USA weit, die sozusagen solche komplexen Plattformen anbieten. Wie betten Sie denn das ein? Die sind ja vom Betrieb her, da können Hunderttausende teilnehmen und Sie müssen nicht jeweils einmal so für 100.000 einzelne Projekte machen, aber Sie können ganz viel Knowledge, Wissen, Designwissen, Expertise, technische Expertise, interdisziplinäre abgreifen. Sehen Sie da eher die Chance der Partizipation oder eher in den Modellen, die Sie hier vorgestellt haben?
Na, ich glaube, dass beides eine Berechtigung hat. Ich glaube nicht besonders an Online-Befragungen, aber das ist vielleicht eine Privatmeinung. Das ist was, was wir tatsächlich in diesen Modellvorhaben, wo es an eine Beteiligung an Planungsverfahren geht, auch abtesten. Ist das eher über eine spielerische Beteiligung, über Events möglich, wo man dann Qualifizierungen macht, wo man Ausstellungen macht und Leuten dann die Chance gibt, sich zu äußern, oder kann man das auch online machen über bestimmte neue Wege? Da wird man aber auch wieder selektiv sein und nicht diese Millionen, die Sie im Kopf haben, erreichen, sondern wieder nur eine bestimmte Gruppe. Das ist immer ein Problem von einer bestimmten Erreichbarkeit. Die könnte größer sein, aber ob sie in Friedrichshafen in der tollen T-City über Online-Befragungen Hunderttausende bekommen, wage ich zu bezweifeln. Aber darüber kann man diskutieren. Das wäre die eine Facette. Und die andere Facette wäre ganz entgegengesetzt von dem, auf den Alltag zu schauen. Ich wäre missverstanden worden, wenn Sie denken, dass ich jetzt nur über Künstler geredet habe, sondern wie gesagt, mir geht es genauso um Kleingärtner und Leute, die jeden Tag irgendetwas machen in der Freizeit oder in der Arbeit, und auf die zu schauen, was die sowieso schon mit Stadt machen und wie sie es verändern, und dass das eine Arbeit ist, wenn man jetzt nicht mehr den großen Plan über alles drüberlegen kann, sondern schauen muss, was von unten wächst, was eigentlich gewollt ist. Das ist klar, und dass man da Schwerpunkte setzen muss, sehe ich auch. Das ist auch noch keine Antwort, die jetzt hier gegeben worden ist. Es ist eher der Vorschlag, den Blick zu ändern. Und wie der Kollege gesagt hat, im Grunde ist das schon ja auch vorgedacht. Ich wollte es nur mal in Beziehung setzen, und ich glaube nicht, dass eine Online-Befragung, was wollt ihr jetzt hier mit diesem Wollgelände machen, der Weisheit letzter Schluss ist. Vielleicht braucht man beides, vielleicht ist beides immer zu viel auch, aber es sollte sich irgendwie ergänzen, meiner Ansicht nach. Und es ist nichts, was nur eine Elite jetzt betrifft, sondern ich würde versuchen, es zumindest mal so vorzudenken. Und so sind die Projekte von der ZZZ zum Teil aber schon auch, dass es auch um Normalität geht, um Schulen, um Kinder, um Leute, die Nähkurse machen wollen, und nicht nur um Verrückte, die irgendwie 1% Kreativität versprühen wollen. Also so viel nur pauschal. Im Grunde haben Sie schon recht, es ist noch nicht ganz durchdacht. Es ist ein Ansatz, das irgendwie in Verbindung zu setzen.
Also ich bin ein ganz normaler Bürger in Bremen-Blumenthal und erlebe die Partizipation eines Bürgers eigentlich so, dass es einen Lenkungsausschuss gibt. In diesen Lenkungsausschuss kommen Bürger je nach ihrem Status. Und der Ortsamtsleiter sagt zu mir immer: Herr Schur, Sie bezahlen das doch gar nicht, also brauchen Sie auch nicht mitzureden. Und das sagt er in einer öffentlichen Beiratssitzung. Und das ist der Usus hier. Als Nichtregierungsorganisation in diesen kommt man gar nirgendwo rein. Wenn Sie ein Gewerbeverein sind, dann dürfen Sie mitbestimmen, weil Sie sind der Geschäftsmann und können was sagen. Aber ich bin ein Bürger dritter Klasse. Und wenn Sie von Bürgerbeteiligung reden, dann hätte ich ganz gerne mal gewusst, gibt es denn Bürger erster, zweiter, dritter Klasse in Ihrem Modell? Oder sind Bürger sozusagen in der Frage, wem gehört die Stadt, als Bürger in der Reihenfolge die Nummer 7?
Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Ich freue mich, dass ich jetzt nicht einen Papiertiger aufgebaut habe, sondern dass das der Realität entspricht, dass Bürger eben an vielen Ecken noch nicht so viel zu sagen haben. Sie haben mitgekriegt, dass das jetzt nicht meine Haltung wäre. Ich weiß, dass Praktiker in anderen Zwängen natürlich auch liegen, aber die Möglichkeiten sollten natürlich geschaffen werden.
Also jetzt nur ganz kurz ins Unreine gesprochen. Ich habe das Gefühl, es geht tatsächlich um die Frage darum, wie man ein über Jahrzehnte aufgebautes System öffentlicher Verwaltung, was inzwischen einfach überaltet und überlastet ist, ersetzt durch kleine flexible Strukturen. Das finde ich ist ganz gut deutlich geworden in dem Vortrag, aber der Herr da hinten hatte auch schon meine Zweifel, die mir auch während des Vortrags gekommen sind, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich selbst erlebe das seit 5 Jahren in einem sehr überlasteten Denkmalschutzamt. Wir haben in Hamburg jetzt gerade die neue Ansage vom Bürgermeister bekommen, dass jedes Jahr 250 Behördenstellen gestrichen werden sollen. Und das steigert nicht unbedingt die Offenheit der Verwaltung für neue Partizipationsprozesse. Wer soll das bezahlen und wer finanziert? Also es ist schön, dass es sowas wie die ZZZ gibt, aber ist das nicht immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Aber das ist im Prinzip auch die Frage, die Sie vorhin ja gestellt haben.
Ja, also das kann ich schwer beantworten, weil ich davon so weit weg bin, dass ich sehe meistens nur die schönen Projekte und nicht so die traurige Realität. Das ist jetzt meine glückliche Position vielleicht.
Ja, das ist doch eine ehrliche Antwort. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt...